Mit 5 Jahren staute ein Bub Wasser in kleine Lehmmulden. Und da kam der Sohn des Schriftgelehrten Annas, nahm einen Weidezweig und brachte damit das Wasser, das der Junge gestaut hatte, zum Abfließen. Und als dieser sah, was geschah, wurde er aufgebracht und sprach: Du Frecher, du Gottloser, du Dummkopf, was haben dir die Gruben und das Wasser zuleide getan? Siehe, jetzt sollst du wie ein Baum verdorren und deine Blätter noch Wurzeln noch Frucht tragen. Und alsbald verdorrte der Sohn des Schriftgelehrten ganz und gar. Da machte sich der 5-Jährige davon und ging nach Hause. Die Eltern des Verdorrten aber trugen diesen, sein Jugendalter beklagend, weg, brachten ihn zum Vater des 5-Jährigen und machten ihm Vorwürfe. Solch einen Knaben hast du, der so etwas tut. Und als der 5-Jährige ungefähr 8 Jahre alt wurde, ging er zu seinem Vater in die Werkstatt, der Zimmermann war und Pflüge und Joche herstellte. Nun erhielt sein Vater von einem Reichen den Auftrag, ihm ein Bett anzufertigen. Da aber das eine Brett kürzer war als das sogenannte Gegenstück und sie nicht recht wussten, was zu tun sei, sagte der Junge zu seinem Vater: Lege die beiden Hölzer nieder und mache sie von der Mitte aus auf der einen Seite gleich. Und der Vater tat, was ihm sein Sohn gesagt hatte. Da trat der Junge auf die andere Seite, fasste das kürzere Holzstück an, streckte es und machte es dem anderen gleich. Und sein Vater sah es und staunte und umarmte seinen Sohn und küsste ihn und sprach: Selig bin ich, dass mir Gott diesen Knaben geschenkt hat. Ich könnte noch viele Geschichten von diesem Jungen erzählen, in dieser Art und Weise. Einen Jungen, der Wutanfälle hat, der erstaunliche Wunder vollbringt, der sich von älteren Gelehrten nicht belehren lässt, sondern sie beleidigt und beschämt und so weiter und so fort. Ein Junge, dessen Worte, ob gut oder böse, zu Taten wurden. Dieser Junge soll Jesus sein. Deshalb habe ich immer überall 5-Jährige, habe ich alles ersetzt, weil ich habe gedacht, wenn das dann jemand hört, dann denkt er, wir haben irgendwie eine Schraube locker hier am Helvetiaplatz. Deshalb habe ich das ein bisschen verfremdet. Aber dieser Junge soll Jesus sein und wir finden diese Geschichten im sogenannten Kindheitsevangelium nach Thomas. Eine Schrift, die vermutlich Ende des 2. Jahrhunderts entstammt und weite Verbreitung fand, ist aber nicht mit dem bekannten Thomas-Evangelium oder bekannten Thomas-Evangelium zu verwechseln. Diese Geschichten über die Kindheit von Jesus sind völlig absurd. Und sie zeigen den großen Unterschied zwischen Geschichten, die Menschen erdichten. Also sie zeigen uns, wie das Evangelium wäre, wenn Menschen das wirklich aus eigener Idee etwas aufgeschrieben hätten. Und es zeigt uns, wenn wir das Evangelium lesen, dass das Evangelium und die Schriften, die von Gott, wo Gott eingewirkt hat, bei denen, die das geschrieben hat, eine ganz andere Qualität aufweisen, einen ganz anderen Charakter haben. Im Neuen Testament finden wir nur eine Geschichte, wirklich aus der Jugendzeit von Jesus. Und diese Geschichte werden wir jetzt gleich genauer anschauen. Sie steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 41 bis 52. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagt seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Die Juden waren aufgrund von Anweisungen von Mose dazu angehalten, jedes Jahr zu den 3 großen Festen nach Jerusalem zu reisen. So steht es im 5. Buch Mose. 3-mal in jedem Jahr sollen alle Männer des Volkes Israel zum Herrn, eurem Gott, an die Städte kommen, die er auserwählen wird. Das war dann Jerusalem, das war ja bevor sie das Land besiedelt hatten. Zum Fest der ungesäuerten Brote, das ist das Passa. Zum Fest Pfingsten, das ist das Matzot. Und zum Fest, das Laubhüttenfest, das Sukkotfest. Für diese drei Feste mussten die Männer immer nach Jerusalem reisen. Die Frauen waren zur Teilnahme nicht verpflichtet, durften aber selbstverständlich an diesen Festen teilnehmen. Da Josef und Maria, die Eltern von Jesus, gottesfürchtige Juden waren, reisten sie jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Am Passafest erinnern sich die Juden an die Befreiung aus der 400 Jahre dauernden Unterdrückung und Diskriminierung in Ägypten. Mose wurde damals von Gott beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten in das Land zu führen, das Gott hunderte Jahre zuvor Abraham versprochen hatte. Der Pharao, der ägyptische Herrscher, wollte die Israeliten nicht ziehen lassen. Und wer will denn schon billige Arbeitskräfte loswerden? 10 furchtbare Plagen waren nötig, bis Pharao endlich das Volk Israel ziehen ließ. Und die Bibel kennen ja diese 10 Plagen. Ob ihr sie aufzählen könnt, weiß ich nicht. Ich hätte vermutlich auch Schwierigkeiten. Aber die 10. Plage war die schrecklichste für die Ägypter. Denn es starben alle männlichen Erstgeborenen von Mensch und Tier. Und damit war jede ägyptische Familie von dieser Plage direkt betroffen. Jede Familie hat Erstgeborenen verloren. Von den Tieren haben sie die Erstgeborenen verloren. Also, ich glaube, wir können, wenn wir das so lesen, uns gar nicht vorstellen, was für eine schreckliche Plage das war. Eine Horrornacht für die Ägypter. Die Israeliten wurden von diesem Gericht verschont, wenn sie an diesem Tag ein Lamm schlachteten und mit dessen Blut die Türrahmen ihrer Häuser bestrichen. Gott versprach, überall, wo ich dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafend durch ganz Ägypten gehe. So geschah es, die Israeliten wurden verschont. Endlich ließ sie der Pharao ziehen. So wurden sie aus ihrer entwürdigenden Unterdrückung erlöst. An dieses Ereignis erinnert man sich am Passafest. Und deshalb wurden an diesem Fest Lämmer geopfert und während 7 Tagen mussten die Juden ungesäuertes Brot essen. Das kennen wir gar nicht mehr so, weil wir gar nicht so gesäuertes Brot essen. Aber sie mussten ungesäuertes Brot essen. Wir würden denken, oh, jetzt müssen wir gesäuertes Brot essen. Das hat ein bisschen anderer Geschmack. Gott hatte das so angeordnet. Vom Abend des 14. Tages bis zum Abend des 21. Tages im ersten Monat dürft ihr nur ungesäuertes Brot essen. Deshalb wird das Passafest auch als Fest der ungesäuerten Brote bezeichnet, also das Zweinamen Passa oder das Fest der ungesäuerten Brote. Jedenfalls soll dieses Fest jedes Jahr die Israeliten an ihre Befreiung und Erlösung erinnern. Hätte Gott sie nicht aus Ägypten befreit, könnten sie jetzt nicht in ihrem Land leben. Die Eltern von Jesus reisen jedes Jahr zu diesem großen jüdischen Fest und als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Da Lukas zuerst sagt, dass Josef und Maria jedes Jahr zum Fest nach Jerusalem reisen, könnte es sein, dass Lukas hier sagen wollte, dass sie Jesus mit 12 Jahren mitnahmen, wie es der Sitte und dem Brauch entsprach. Also, dass sich die Sitte und der Brauch darauf bezieht, dass Jesus mit 12 Jahren mitgeht. Es kann sein, dass ein Knabe mit 12 Jahren während dem Passafest durch ein Ritual in die religiöse Mündigkeit geführt wurde. So wie die Juden das heute mit Jungs, die das 13. Lebensjahr erreicht, haben tun, Bar Mitzwa nennen sie diese Feier, die habe ich letztes Jahr selber gesehen, wie das stattfindet. Der Junge verpflichtet sich feierlich, sich an die religiösen Vorschriften des Judentums zu halten. Und mit diesem Fest werden sie mündig erklärt, religiös mündig. Wir machen ja auch einen Unterschied, bei uns ist man auch mit 16 Jahren quasi religiös mündig und dann mit 18 Jahren juristisch, dass man Stimmrecht hat und Steuern bezahlen muss und so weiter. Es kann gut sein, dass das eigentlich dieser Punkt war, den Lukas hier herausheben wollte, dass Jesus nun quasi dieses Ritual durchlaufen hat an diesem Passa. Leider sind, das wäre einfach so nebenbei zu bedenken, leider sind bei uns solche Übergangsrituale im Erwachsenenwerden verloren gegangen. Dabei wären sie für eine gesunde Entwicklung sehr hilfreich. Es gibt Kulturen, die das noch feiern, die wirklich so Übergangsrituale haben, vom Kind zum jungen Erwachsenen. Das ist bei uns leider verloren gegangen. Lukas berichtet nichts über das Fest und was Josef und Maria und Jesus an diesen Tagen machten und erlebten. Er kann davon ausgehen, dass Theophilus, dem er dieses Evangelium schreibt, darüber bestens Bescheid wusste. Leider berichtet uns Lukas auch nicht, wie Jesus dieses Fest erlebte. Es kann gut sein, dass Jesus schon mit 12 Jahren wusste, dass er in ungefähr 21 Jahre, dass er ungefähr 21 Jahre später, als das Lamm Gottes genau an diesem Passafest hingerichtet werden wird. Es war genau dieses Fest, als er gekreuzigt wurde. Er wird das Lamm sein, das die Menschen erlösen wird. Diesmal nicht aus der Unterdrückung in Ägypten, sondern aus der Unterdrückung durch die zerstörende Kraft der Sünde. Bis es soweit war, feierte Jesus, der Erlöser, jedes Jahr das Fest der Erlösung. Doch wenn Jesus als Lamm Gottes hingerichtet werden wird, wird dieses Fest eine tiefere Bedeutung bekommen. Johannes der Täufer kannte diesen Zusammenhang vom Passalam zum Lamm Gottes, zum Sohn Gottes, den er rief, als er Jesus sah, seht, hier ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus wird die Menschen aus der Gefangenschaft der zerstörenden Sünde retten. Und das bis heute. Weil Jesus sich opfern ließ, können wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen und wir werden erlöst werden. Paulus sagt den Christen in Korinth in Bezug auf ihre Sünden Folgendes. Macht es so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Das heißt, das sagt er den Korinthern, die ein bisschen in Schleudern gekommen sind in ihrem Glaubensleben. Bekennt eure Sünden, damit ihr ein Leben führen könnt, das Gott gefällt. Dafür ist Jesus, euer Passahlamm oder unser Passahlamm, gestorben. Es wäre schon noch interessant, aber eben da schweigt die Bibel, weil das ist ja dann hypothetisch, was Jesus wohl dachte an diesem Passafest. Das große Fest der Erlösung, der als Erlöser festet einige Jahre und dann ist er das Opferlamm. Lukas berichtet uns ausführlich über die dramatische Rückreise. Da von jeder Ortschaft in Israel viele Israeliten unterwegs waren, reisten sie in großen Karawanen von Familienmitgliedern, Nachbarn und Freunden. Denken wir daran, eigentlich sollte ja jeder Israelit zu diesem Fest nach Jerusalem reisen. Man kannte sich gut und jeder schaute auf den anderen. Es war wie an einem Gemeindewochenende von uns. Da sind die Kinder irgendwo mit irgendjemandem unterwegs und alle kümmern sich um sie. Und so ging Josef und Maria ganz selbstverständlich davon aus, dass sich Jesus irgendwo in dieser Reisegruppe befinden würde. Irgendjemand wird da sprechen, irgendjemand wird auf ihn aufpassen, irgendjemand wird ihn im Auge haben. Erst nachdem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach Jesus zu suchen. Sie fanden ihn nicht. Eltern muss ich ja nicht beschreiben, welche Gefühle sich entwickeln, wenn sie ihre Kinder suchen und nicht finden. Das kann man gut hier beobachten. Wenn ein Kind verloren geht und dann plötzlich eine Mutter und ein Vater hier herumeilt, dann weiß man, jetzt ist ein Kind, jetzt wird ein Kind gesucht. Was da an Gefühlen in Eltern hochkommen, Angst und Sorge nehmen die Gedanken und Gefühle gefangen. Und sie eilten zurück nach Jerusalem und dazu benötigten sie wiederum einen Tag. Sie waren also schon da, Lebona, mussten dann wieder zurück nach Jerusalem. Eine ganze Tagesreise wieder zurück. Bange Stunden für Eltern. Jesus schien darüber sich keine großen Gedanken zu machen. Er verbrachte seine Zeit im Tempelbezirk. Er war jetzt mündig und konnte bei Fragen über den Glauben und die Tora mitreden. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Das war eine ganz normale Unterrichtsmethode. Die Lehrer hielten nicht Vorträge, sondern das Lernen fand in einem Dialog statt. Der Schüler fragte die Lehrer und der Lehrer gab Antwort oder stellte eine Rückfrage. Auch Schüler stellten sich gegenseitig Fragen. Das ist übrigens eine unglaublich effektive Lehrmethode. Auch die Gelehrten früher, die Universalgelehrten, die kamen zusammen und dann diskutierten sie miteinander. Jeder brachte ein, was er wusste und wie er die Dinge sah. Das ist eine unglaublich effektive Lernmethode. Und deshalb liebe ich es auch, wenn ich irgendwo bin, also ich predige auch gerne, aber ich liebe es genauso, wie mir die Leute Fragen stellen. Weil dann weiß ich, was jemand wissen will. Und so konnten dann in diesem Lernprozess konnten Unklarheiten seitens des Lernenden entdeckt werden und falsche Auffassungen können berichtigt werden. Jesus beteiligt sich intensiv an diesem Austausch und alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Also das heißt darauf hin, dass die Gelehrten auch ihm Rückfragen stellten. Man stellt eine Frage und dann fragt man vielleicht, ja, aber wie meinst du denn das, wie siehst du denn das und so weiter. Und sie waren erstaunt über die Klugheit dieses jungen Mannes. Und als Josef und Maria in Jerusalem ankamen, mussten sie sich in einem panikartigen Zustand befunden haben. Werden sie ihren Sohn in Jerusalem finden? Und wenn sie ihn nicht finden, wo ist er dann? Sie konnten ja nicht jemanden in der Karawane anrufen, die hatten keine Handys, und fragen, hey, sag, ist jetzt Jesus aufgetaucht? Dann müssten sie jetzt 2 Tage zurückreisen. Weil die Karawane ist ja weiter. Also was machen wir, wenn wir unseren Sohn hier nicht finden? Also wir können uns nicht wirklich nicht vorstellen, in was für eine Panik sich die beiden befunden haben. Und als sie Jesus in der Stadt nicht fanden, gingen sie zum Tempel. Und endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Die 3 Tage meint vermutlich nicht, dass sie dann noch 3 Tage in Jerusalem suchten, sondern dass sie ihn nach 3 Tagen endlich wiederfanden. Also einen Tag rück, einen Tag bis dahin, dann einen Tag zurück und dann noch einen Tag in Jerusalem. So würde ich das verstehen. Hätten sie Jesus verletzt gefunden, hätten sie ihn vielleicht erleichtert in die Arme genommen und sie wären einfach nur froh gewesen, ihn wieder gefunden zu haben. Das wissen ja Eltern genau, oder? Wenn Kinder etwas machen, was sie nicht dürfen, und dann kommt man und dann merkt man, oh, das Kind war ja in einer Not, dann nimmt man es in die Arme und vergisst alles andere. Aber wenn man kommt und das Kind tut etwas, was man gar nicht erwartet und was es jetzt gar nicht tun sollte, reagieren wir anders. Und als sie Jesus endlich fanden, waren sie verwundert und sie sahen, er war wohlauf engagiert im Gespräch. Er war in keiner Not. Seine Eltern waren entsetzt, als sie ihn hier fanden. Und in einer gewissen Erleichterung fasste Maria ihr Entsetzen in Worte. Kind, warum tust du uns, hast du das uns angetan? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden. Was hast du dir gedacht? Das ist ein Blödsinn, den du jetzt gemacht hast. Konntest du dir nicht vorstellen, dass wir Angst um dich haben? Doch Jesus antwortete, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das war kein Vorwurf von seinen Eltern. Jesus zeigte sich vielmehr darüber verwundert, dass seine Eltern nicht auf die Idee kamen, er könnte sich im Tempel befinden. Maria und Josef wussten doch ganz genau, dass Jesus ein ganz besonderes Kind ist. Sie wussten, dass er der Messias sein musste, der durch göttliches Einwirken empfangen wurde. Das haben sie ja bestimmt nicht vergessen. Da kann es doch nicht überraschen, dass Jesus die Nähe zu seinem Vater, zu seinem himmlischen Vater suchte. Aber damals verstand man den Tempel in Jerusalem als den Ort, an dem die Gegenwart Gottes besonders stark war. Der Tempel als Symbol für die Wohnstätte Gottes auf dieser Erde. Und so suchte Jesus dort die Nähe zu seinem Vater. Dort war sein eigentliches Zuhause. Das müssten doch seine Eltern verstehen. Doch die Eltern verstanden nicht, was er damit meinte. Sie konnten das, was geschehen war, nicht einordnen. Sie verstanden nicht, was Jesus ihnen sagen wollte. Aber seine Mutter behielt all diese Dinge in ihrem Herzen. Damit meint Lukas alle Dinge, denke ich, nicht nur dieses Ereignis, sondern alles, was mit Jesus, ihrem Sohn, Außerordentliches geschah. Von der Geburt bis zur Begegnung, bis zur Segnung im Tempel und so weiter. Das alles bewegte sie in ihrem Herzen und fragte sich vermutlich innerlich, wo führt das hin? Wie wird sich mein Sohn entwickeln? Lukas will uns mit dieser Begebenheit vermutlich darauf aufmerksam machen, dass Jesus bereits als Kind wusste, wer sein wirklicher Vater war. Er kannte seine Herkunft und wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Alle, die behaupten möchten, dass Jesus keine Kenntnis über seine Herkunft hatte und nicht wusste, dass er der Messias ist, soll hier eines Besseren belehrt werden. Und das ist bis heute so. In der Theologie wird immer wieder betont in den Evangelien, dass Jesus gar nie wirklich gesagt hätte, dass er der Sohn Gottes ist. sondern es wird immer so getan, als dass man das quasi ihm angedichtet hat, quasi die das Evangelium geschrieben hat, hätten ihm das angedichtet. Und damit will man eigentlich, tut man der Göttlichkeit von Jesus Abbruch. Und ich denke, dass Lukas hier auch für die damalige Zeit ein deutliches Zeichen setzt und uns sagt, hört her, Leute, schon mit 12 Jahren wusste Jesus, dass der Schöpfer sein himmlischer Vater ist und nicht der Josef. Ich glaube, dass deshalb hat er diese Geschichte aufgeschrieben. Jesus wusste bereits als Jugendlicher, dass er Gottes Sohn ist und sein wirklicher Vater Gott ist. Nicht unbedeutend, wirklich nicht unbedeutend. So fangen Irrlehren an. Wenn man beginnt, an der Göttlichkeit, an der Herkunft Jesu zu zweifeln. Nun könnte man in Versuchung stehen, aufgrund dieses Vorfalls im Tempel zu behaupten, Jesus würde langsam in eine pubertäre Phase kommen und würde gegen seine Eltern sich auflehnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Botschaften gibt, die da dann den Finger drauflegen. Jesus würde sich nun zu einem Wunderkind entwickeln, vor dem sich sogar die Erwachsenen fürchten müssen, so wie Jesus leider später bei dem Kinderevangelium nach Thomas beschrieben wurde. Aber so war es nicht. Jesus war weder pubertierend noch widerspenstig und aufmüpfig. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und, das sagt er nun in aller Deutlichkeit, dass niemand auf absurde Ideen kommt, er war ihnen gehorsam. Er war kein aufmüpfiges Kind. Jesus gehorchte seinen Eltern. Er wuchs auf und entwickelte sich wie ein ganz normales Kind. Er war dem Wachstum in jeder Hinsicht unterworfen. Jesus war kein Erwachsener in einem Kinderkörper. Das wäre noch eine andere Version, die wir uns ausdenken können. Nein, Jesus war nicht ein Erwachsener in einem Kinderkörper, sondern er war ein Kind. Er war ganz Mensch. Er musste auch einen Wachstumsprozess durchlaufen. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Die Absicht, warum Lukas sein Evangelium schrieb, war es, seinem Freund Theophilus zu zeigen, dass sein Glaube an Jesus nicht der Idee eines Menschen entspricht, sondern geschichtliche Ereignisse die Grundlage bilden. Er begründet die Niederschrift seinem Freund so, du sollst dadurch die Zuverlässigkeit der Lehre erkennen, in der du unterwiesen wurdest. Ich denke, Lukas wollte mit dieser Geschichte dem Theophilus zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und gleichzeitig ganz Mensch war. Er wollte ihm zeigen, dass diese Überzeugung, dass Gott ganz Mensch geworden ist, zuverlässig ist und sein Glaube auf einem wirklich guten Fundament steht. Und es ist wichtig, dass unser Glaube auf ein gutes und verlässliches Fundament, auf einem guten und verlässlichen Fundament steht. Wäre das nicht der Fall, wäre alles, was wir glauben, bedeutungslos. Es ist wichtig, dass wir die Fundamente unseres Glaubens wirklich kennen und nicht nur einfach fromm sind, ein bisschen heilig sprechen, wissen, was wir nicht glauben. Wir sollten viel mehr Zeit dafür investieren, zu wissen, was wir glauben, warum wir es glauben. Und dieses Fundament ist entscheidend. Dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war, ist von größter Bedeutung. Das ist nicht egal. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, die Hauptsache ist, wir lieben Jesus. Nein, das ist elementar. Es ist elementar. War Jesus nun ganz Gott und war er ganz Mensch oder war es nicht? Wenn er nicht ganz Mensch war, kommt er nicht für unsere Schuld sterben. Wenn er nicht ganz Gott war, kommt er es auch nicht. Es muss beides zusammentreffen. Es ist einfach nicht egal. Es ist nicht nur einfach Dogmatik. sondern ist das Fundament. Ich staune manchmal, mit was für Banalitäten wir mit solchen Dingen umgehen. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Wenn alles nicht wichtig ist, können wir auch die ganze Bibel wegwerfen und verbrennen. Nein, es steht da, weil es wichtig ist. Dass Jesus ganz Gott und Mensch ist, war von größter Bedeutung. Im Hebräerbrief wird Jesus als unser Hohepriester bezeichnet. Also als der, der uns mit dem Gott in Verbindung bringt. Es heißt, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir. Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, und das ist wirklich sehr entscheidend, dass er ohne Sünde blieb. Deshalb hat Lukas mit auch betont, dass Jesus den Eltern gehorsam war. Ganz wichtig ist die Tatsache, dass Jesus unser Hohepriester ist und es zwischen anderen Hohepriestern und uns einen entscheidenden Unterschied gibt. Jesus war ohne jegliche Sünde. Nur weil er ohne Sünde war, konnte er für unsere Sünde bezahlen und uns als das Passahlamm Gottes davon erlösen. Nur deshalb hätte Jesus sich versündigt, hätte er nur für seine eigene Sünde sterben können, wenn überhaupt. Nur weil er sündlos war, konnte er für unsere Schuld sterben. Das ist elementare Lehre, biblische Lehre. Nur weil er ohne Sünde war, konnte er für unsere Sünde bezahlen und uns als das Passahlamm Gottes davon erlösen. Damit hat uns Jesus den Weg zum Thron Gottes geöffnet und wir sind beim Höchsten zur Audienz geladen. Und Jesus hat uns die Tür in diesen Thronsaal aufgestoßen durch sein Opfer. Und wir dürfen mit unseren Nöten diesen Saal. Im Hebräer steht, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Eine Einladung an dich. Wenn du eine Not hast, wenn dich etwas umtreibt, dann hast du durch den Glauben an Jesus den Zutritt vor diesen Thron zu dem Gott, der dir hilft. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das eine ganz besondere Qualität hat. Wenn wir sehen, wie Menschen sich Dinge erdichteten, auch über dich, wer du seist, wie absurd klingt das neben dem, was wir in der Bibel finden. Ich danke dir für diesen Reichtum, den du uns damit geschenkt hast, für die Orientierung, dass wir sehen können, was wichtig ist, dass wir erkennen können, dass unser Glaube auf einem festen, guten, vertrauenswürdigen Fundament steht, dass wir nicht einfach immer wieder Wellen über uns herfallen, sondern dass wir Orientierung finden in deinem Wort und dass du, Herr Jesus, für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, als der, der ohne Sünde war. Und dass du uns die Türe so zum Thronsaal aufgestoßen hast und dass wir mit allem, was uns innerlich auch umtreiben mag, vor den Thron Gottes kommen können, vor einen Gott, der gerne hilft. Ich bete dich an. Amen.